RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 27. August 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Wasil, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Unternehmer sollten bei der regionalen Entwicklung aktivere Rolle spielen. Präsident wird der G20 Gipfelkonferenz beiwohnen. Japan bietet Indonesien Amphibienflugzeuge an. Zwei indonesische Studentinnen sind unschuldig und wurden befreit. Die indonesische Polizei entsandt ein Team in die Philippinen. Indonesien steigert die Industriezusammenarbeit mit Neuseeland. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo rief die Mitglieder des indonesischen Unternehmenverbandes HIPMI auf, bei der Entwicklung der indonesischen Regionen aktivere Rolle zu spielen, da die Herausforderungen in Zukunft immer größer sein werden. Bei dem Treffen mit der ehemaligen Führung und den Mitgliedern von HIPMI sagte Präsident Joko Widodo, dass die Regierung die Rolle des Privatsektors bei der Entwicklung der indonesischen Regionen fördern werde. Präsident Joko Widodo teilte auch mit, dass die Regierung Dutzende Tausend von regionalen Regulierungen aufgehoben habe, um die Investitionen zu drängen. Um das 35.000 Megawatt Stromprojekt zu bauen, müsse die Regierung eigentlich 261 Regeln herausgeben. Aber die Regierung habe 59 Regeln aufgehoben, sagte Präsident weiter. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird der G20 Gipfelkonferenz in Hangzhou beiwohnen und ein Treffen mit den indonesischen Staatsangehörigen, die in Shanghai und andere chinesischen Städte wohnen, durchführen. Der indonesische Botschafter in China und der Mongolei, Sugeng Raharjo, erklärte am Freitag bei der Feier des 71. Indonesischen Unabhängigkeitstages in Shanghai, dass die G20 Gipfelkonferenz am 4. und 5. September 2016 in der chinesischen Provinz Hangzhou stattfinden werde. Indonesiens Teilnahme an der G20 Gipfelkonferenz zeige Indonesiens Verpflichtung, um den Frieden und die Sicherheitsstabilität in der Welt zu erhalten, sagte Botschafter Sugeng weiter. Es sei der dritte Besuch des Präsidenten Joko Widodo in China seit seiner Ernennung im Jahre 2014. Der Besuch werde einen Pfeiler, um die Beziehungen zwischen Indonesien und China in verschiedenen Bereichen zu fördern, fügte Sugeng hinzu. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, empfing am Freitag in Jakarta den japanischen Botschafter Yasuaki Tanizaki. bei dem Treffen bat Botschafter Tanizaki Minister Wiranto drei in Japan hergestellte Amphibienflugzeuge sind Maiwa US-2 an. Jedes Flugzeug kostet 100 Millionen US-Dollar. Vor der Presse erklärte Minister Wiranto, dass das Amphibienflugzeug im Land und auf dem Wasser starten und landen könne. Diese Flugzeuge dienen dazu, die Waldbrände zu löschen. Es sei sehr wichtig für Indonesien, diese Art von Flugzeug zu haben, gab Minister Wiranto zu. Der Plan zum Kauf der japanischen Amphibienflugzeuge werde aber bis jetzt von der Regierung und vom Parlament noch nicht erörtert, fügte Minister Wiranto hinzu. Zwei indonesische Studentinnen, Dwi Puspita Ari Wijayanti und Yumelda Ulan Afrilian, die seit 11. August 2016 von den türkischen Sicherheitsapparaten festgenommen wurden, wurden endlich am 25. August 2016 befreit. Zuvor wurden diese Studentinnen angeblich in die Organisation Hizmet FETO beteiligt. Der Direktor für den Schutz der indonesischen Staatsangehörigen im Ausland des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, sagte am Freitag in Jakarta, dass sie befreit werden, dass sie erwiesen seien, dass sie in die Organisation Hizmet FETO nicht sich verwickeln. Die türkische Regierung beschuldigte Hizmet FETO als Drahtzieher für den misslingenden militärischen Putsch Versuch am 15. Juli 2016. Der öffentliche Anklager selbst übergab dem indonesischen Konsul die Studentinnen. Der indonesische Konsul kam in die Stadt Bursa, wo Dwi und Yumelda zuvor festgenommen wurden. Der Leiter der indonesischen Polizei, Tito Karnavian, erklärte am Freitag in Jakarta, dass die indonesische Polizei ein Team in die Philippinen entsendet habe, um die Verfälschung der Dokumenten der Indonesian Hajj Pilger zu untersuchen. 117 Indonesian Hajj Pilger wurden wegen des verfälschten Hajj Passes kürzlich von den philippinischen Apparaten ermittelt. Die indonesische Polizei werde die Möglichkeit der Verwicklung der indonesischen Staatsangehörigen und der Ausländer in den Dokumentenverfälschungsfall weiter untersuchen. Die indonesische Polizei erhalte die Information, derer zufolge die Ausländer in diesem Fall sich verwickeln, sagte General Tito Karnavian weiter. Die indonesische Polizei werde mit der Polizei anderer Länder zusammenarbeiten, wenn diese Information wahr wäre, fügte Tito Karnavian hinzu. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto empfing am Freitag in Jakarta den neuseeländischen Botschafter Trevor Matheson. Das Treffen brachte eine Übereinkunft hervor. Der Übereinkunft nach werden Indonesien und Neuseeland die Zusammenarbeit und die Investitionen im Industriesektor weiter steigern. Gleichzeitig mit der Steigerung der Industriezusammenarbeit werde der Handel beider Länder in den kommenden 5 Jahren zweimal steigen, sagte Minister Hartarto vor der Presse. Von 2011 bis 2015 war der Handelstrend zwischen Indonesien und Neuseeland 0,97%. Der gesamte Handel beider Länder im Jahre 2015 erreichte 1,07 Milliarden US-Dollar. Die indonesische Regierung bittet deshalb Neuseeland darum, den Einfuhrzoll der indonesischen Produkte zu senken. Hartarto zufolge auf erlege Neuseeland die indonesischen Produkte wie das Unkrautvernichtungsmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel den 5% Tarif, der auf den ASEAN-Australien-Neuseeland Freien Handelsvertrag AANZFTA sich gründe. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 93%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompass am Mittwoch, den 24. August 2016. Kompass schrieb, gemeinsam können wir die Fortschritte schneller erreichen. In den letzten 71 Jahren hatte das indonesische Volk den Erfolg, die Demokratie zu bilden. Am Montag berichtete Kompass, Indonesien kann aber die Verbesserungen im Demokratie-, Staatsverteidigungs- und Korruptionsbekämpfungsbereich nur langsam durchführen. Je besser die Demokratie und je besser die Staatsverteidigung gegen den Außendruck ist, desto höher ist die Konkurrenzkraft eines Volkes. Man sollte damit keinen Sorgen darum sich machen, dass Indonesien einen gescheiterten Staat werden wird. Die Verbesserung zeigte einen starken Wunsch, ständig selbst zu verbessern. Damit Indonesien in gleichwertig mit den reichen Ländern und den Industrieländern stehen kann. Auf der anderen Seite werden die Anstrengungen immer noch von vielen Unzulänglichkeiten überlagert. Korruption tritt weiterhin auf. Die Interessengruppen nutzen die Kraft der Demokratie, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu opfern sie die Interessen der Öffentlichkeit. Wenn die Öffentlichkeit bei der Überwachung nicht mitwirken würde, werden dann die Korruption, geheime Absprachen und der Nepotismus in die Machtträger eintreten und wäre wegen der Dezentralisierung immer schlimmer. Auf dem Weg zu den 72 Jahren des Unabhängigkeitstages müssen alle Parteien die staatlichen Institutionen weiterhin stärken, um nicht in die Korruption, geheime Absprachen und den Nepotismus gefangen zu sein. Indonesien kann damit eine wirkliche Demokratie halten und die soziale Gerechtigkeit und Wohlstand verwirklichen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 25. August 2016, schrieb Media Indonesia die illegale Veranstaltung der Hajj Pilgerfahrt. Der Hajj ist ein Gottesdienst, um die fünfte Säule des Islams durchzuführen. Die Pilgerfahrt nach Mekka oder Hajj entwickelt sich jetzt bereits zu einem großen und gewinnbringenden Geschäft. Laut Media Indonesia sollte Hajj ein Geschäft mit einem sauberen Herzen voll verwaltet werden. Man muss aber ehrlich anerkennen, dass man wegen des Gelds seinen Glauben beseitigen kann. Die transnationale organisierte Kriminalität hat angeblich in den illegalen Hajj-Geschäft beteiligt. Insgesamt 177 indonesische Bürger fielen wegen der illegalen Veranstaltung der Hajj-Pilgerfahrt zum Opfer. Sie wurden letzte Woche offenbar mit dem gefälschten philippinischen Pass von der philippinischen Behörden festgenommen. Der Fall, nicht nur wegen der psychischen Schwäche der Pilger, aber auch die Schwäche des Systems bei der Hajj-Organisation in Indonesien. Das System ist nicht in der Lage, der Nachfrage für Hajj-Sitze in Indonesien zuvor zu kommen. Seit dem letzten Jahr setzt das Ministerium für religiöse Angelegenheiten die 10 Jahre Mindestwartezeit für Hajj-Pilgerfahrt in Kraft. Doch mit immer noch eine lange Warteliste kann das Ministerium für religiöse Angelegenheiten eine noch längere Zeit in Betracht ziehen. Laut Media Indonesia, das Ministerium für religiöse Angelegenheiten sollte proaktiv und konsequent sein, um der Öffentlichkeit die Informationen über das legale Hajj-Verfahren mitzuteilen. Außerdem muss das Religionsministerium die legalen Reisebüros offen bekannt machen und die Überwachung gegen diese Reisebüros strenger machen. Wegen der hohen Nachfrage nach Hajj-Sitze entstehen viele skrupellosen Reisebüros, die so offen und sehr klug bewegen. Die skrupellosen Reisebüros nutzen die Psychologie der Öffentlichkeit, dass die Hajj-Pilgerfahrt nicht nur eine religiöse Pflicht ist, aber auch eine Art vom sozialen Stolz. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit dem todbringenden Aufruhr wegen der großen Demonstration von der Bürger mit schwarzer Hautfarbe am 27. August 1976 in Manifestasi in Soweto, Südafrika. Diese Aktion passierte wegen der Steigerung von der Ärmlichkeit und Arbeitslosigkeit. Außerdem protestierten die Bürger einschließlich der Studenten die Anwendung von Afrikanisch an der Schule. Soweto, oder ein schwarzes Gebiet an der Ecke von Johannesburg, wurde absichtlich gebaut als die Anwendung der Vernunft-Apartheid. Die Vernunft-Apartheid erhielt den Protest und harte Kritik. Diese harte Protestaktion erhielt schließlich ernste Reaktionen von der International ein Jahr später. Trotzdem verursachte diese Protestdemonstration hunderte Todesopfer. Nun kommen wir zur Unabhängigkeit Moldawiens am 27. August 1991. Moldawien liegt in Osteuropa und war früher nach der Geschichte unter der Kolonialherrschaft von verschiedenen Ländern wie Ukraine, Osmani, Russland und Rumänien. Nach der Arbeitsrevolution in 1917 in Russland wurde Moldawien zu Rumänien eingereicht. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, nachdem Deutschland und Rumänien den Rückzug von ihren Kolonien angetreten hatten, wurde Moldawien von Sowjet beherrscht und in Sowjetunion eingetreten. Am Ende der 80er Dekade wurde Sowjetunion aufgelöst und die darin eingetretenen Länder befreiten sich. Einige moldawische Bürger wollten mit Rumänien wieder vereinigen und einige andere Bürger, die besonders aus der Ethnik Russland und Ukraine, verweigerten es. Nach dem Referendum wurde gezeigt, dass die meisten moldawischen Bürger die Wiedervereinigung mit Rumänien verweigerten und die volle Unabhängigkeit wollten. Schließlich erhielt Moldawien die Unabhängigkeit am 27. August 1991. Wir beenden mit dem 27. August 1985. An dem die nigerianische Regierung Generalmajor Muhammad Buhari, der erst 20 Monate regierte, von dem Generalmajor Ibrahim Babangida in einem friedlichen Putsch gestürzt wurde. Dieser Ex-Ölminister, der die Beherrschung von dem zivilen Herrscher der Präsident Shehu Sagari riss, wurde von seinem eigenen Kollegen, der Stabsleiter von der nigerianischen Armee, gestürzt. Der Putsch fand sehr einfach statt. Durch das Radio Lagos, der neue Herrscher, Generalmajor Babangida, war dem steifen Verhalten Buhari umstritten, der ihm zufolge sehr kompromisslos war. Auch bereut, dass während Buhari regierte, hing Nigeria an dem Import. Das Einkommen vom Ölexport war 90% vom Staatseinkommen und wurde nur zum Bezahlen von Zinsen der Auslandsschuld verwendet. Außerdem verweigerte Buhari die neue Schuld, wie von den internationalen Monetärfinanzen bedingt. Mit der ziemlichen Finanzierung konnte die Schuldkrise bewältigt werden, ohne dass man die fixen Reserven von Öl störte. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt mit der heutigen Überschrift: Die Investitionsgenehmigung ist die volle Zuständigkeit von BKPM. Bei der Grenzsitzung über die Arbeits- und Entwicklungsevaluation des in eine Tür integrierten Dienstes oder PTSP am Montag in Jakarta zeigte der Präsident Joko Widodo seine Freude, weil die Investitionen während dieses Jahres in Höhe von 17,8% steigere. Trotzdem erinnerte Jokowi, dass die Evaluation dazu nötig sei, damit sich die Investition schneller bewegen könne. Jokowi drängte alle Ministerien und die Behörden wieder, die die Genehmigung noch bedienen, alle diese Zuständigkeiten zur Koordination Behörde für die Kapitalanlage oder BKPM einzureichen. Diese Behörde muss alle diese Zuständigkeiten übernehmen, damit die Investoren in jedem Ministerium nicht runden, um die Investitionsgenehmigung zu erhalten. Der Präsident Joko Widodo betonte, dass sich PTSP nicht nur die Genehmigung für Investoren fokussiere, sondern auch PTSP müsse einen schnellen, richtigen und integrierten Dienst geben. Deswegen sei die Investitionsbewegung nicht behindert und den Investoren sei nicht nötig, darauf lang zu warten. Er betonte auch, dass der integrierte PTSP sowohl im Zentrum als auch in kleineren Bezirken sehr wichtig sei, damit die Bedienung besser koordiniert sei. Der Sitzung, die von dem Präsidenten Joko Widodo und Vizepräsidenten Yusuf Kala geleitet wurde, wohnten der Koordinationsminister für Wirtschaft Darmin Nasution, der Handelsminister Enggardi Astolukita, die Finanzministerin Sri Mulyani, die Ministerin für See und Fischerei Susi Budi Astuti, der Industrieminister Erlangga Hartarto sowie BKPM-Leiter Thomas Lembong bei. Mittlerweile sagte der Industrieminister Erlangga Hartarto zu dem Präsidenten nach der Grenzsitzung, dass sein Ministerium die Zuständigkeit für die Genehmigungsangabe im Industriebereich zu BKPM seit Dezember 2014 delegierte. Diese delegierten Zuständigkeiten zu BKPM seien unter anderem die Veröffentlichung der Genehmigung für das Industrieunternehmen und für die Industrieerweiterung, die Veröffentlichung der Genehmigungsveränderung oder Ersetzung für das Industrieunternehmen und für die Industrieerweiterung. Bei dieser Sitzung bestimmte Jokowi auch die Gründung der Arbeitskraft für Investition. Diese Arbeitskraft beaufsichtigte den Investitionsprozess im Zentrum und in kleineren Bezirken. Dem Kabinettssekretär zufolge gebe es trotzdem ein Problem, und zwar PTSP in kleineren Bezirken liege unter der Koordination von dem Innenminister, so dass es müsse die detailliertere Regel geben, damit BKPM in diesen allen Bezirken arbeiten könne. Dies sagte Pramono. Das war Im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören. hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute stellen wir Ihnen Sang Hyang Helet in Bandung vor. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Außer durch die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung in www.voi.co.id erreichen. Liebe Zuhörer, in Bandung gibt es einen schönen versteckten See namens Sang Hyang Helet, der ungefähr 5 Kilometer von dem Haupttor des Wasserkraftwerkgenerators Saguling entfernt. Nach der Geographie und Geschichte ist der See am vorgeschichtlichen Fluss Citarum. Sozusagen, dieses Reiseziel ist ein vorgeschichtlicher See, den wir noch gesehen und besucht werden können. Es ist von vielen großen Gesteinen erwiesen, die von der Eruption des vorgeschichtlichen Vulkans Sunda gebildet sind. Dieser See wurde von dem Damm Saguling gespeichert, der noch als die Wasserquelle von dem See Hang Hyang Helet wird. Bis jetzt weiß niemand, wieso dieser See Sang Hyang Helet heißt. Sang Hyang bedeutet ein heiliger Platz und Helet bedeutet zwischen zwei Zeiten. Nach der Erzählung der lokalen Bevölkerung wurde dieser See von Engeln aus dem Himmel besucht, dessen Zeit mit Leuten hier unterschiedlich war. Die dortigen Bevölkerungen glauben daran, dass die Engel im See duschten und in diesem See mit den schönen Regenbogen flogen. Liebe Zuhörer, der Exotismus der Höhenklippe, die um den See rundet, macht den Besuchern wegen der Schönheit wie Milch in einer Schüssel erstaunt. Außerdem hat dieser See das reine Wasser mit grüner Farbe und dort gibt es einen kleinen Wasserfall als die Wasserquelle von diesem See. Sang Hyang Helet bietet an der Schönheit an wie grüne Bäume rund um den See, sodass es den Eindruck schattig und kühl bringt. Deswegen wird dieser Platz als der versteckte Himmel in Westbandung genannt. Entlang der Straße zum Sang Hyang Helet finden Sie auch kleine Gebirge, in denen es eine Höhle gibt, nämlich die Höhle Sang Hyang Poek. An dem Sang Hyang Helet können Sie viel machen, wie zelten, sich am großen Felsen entspannen, schwimmen, im Fluss spielen, fischen, fotografieren und noch viel andere. Vor dem Besuch ist es empfehlenswert, genug Essen mitzubringen, besonders Wasser, weil Sie während der Reise keinen Verkäufer finden werden. Liebe Zuhörer, Sie sollten diesen Platz beim Regen nicht besuchen, weil Sie ziemlich weite Entfernung und den glatten Weg nehmen müssen. Deshalb sollten Sie unterstützende Schuhe und einfache Kleidung anziehen, damit Sie sich einfach bewegen. Die Eintrittskarte dieses Reiseziels ist noch gratis, weil es noch keinen Organisator gibt. Wenn Sie ein Naturliebhaber und gerade in Bandung sind, suchen Sie richtige Zeit, diesen Platz zu besuchen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens für heute. Bis zum nächsten Mal mit anderen interessanten Themen und auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Dies und Das. Bukit Tinggi ist die zweite größte Stadt in der Provinz West Sumatra. Mit der schönen Natur und Geografie ist keine Überraschung, dass diese Stadt den Tourismusbereich als das Hauptpotenzial bestimmt. Im Zusammenhang dazu hat Dies und Das für heute ein Thema: drei Reiseziele in Bukit Tinggi werden zu UNESCO als die Welterbe vorgeschlagen. Liebe Zuhörer, Paris van Sumatra, so wird Bukit Tinggi genannt. Die Topographie dieser Stadt ist hügelig und talig mit der schönen Landschaft und wird von drei Bergen gerundet, und zwar Merapi, Singgalang und Sago, wie Steher dieser Stadt. Aus diesem Grund wird Bukit Tinggi auch als die Stadt Triarga genannt. Außer der schönen Landschaft verfügt diese Stadt über unvergessliche historische Erbe wie Jam Gadang, Lobang Jepang und Benteng Fort De Kop. Außerdem wurde mal diese Stadt als die Hauptstadt Indonesiens an der dringenden Regierungszeit der Republik Indonesiens vom Dezember 1949 bis zum Juli 1950. Um die Anzahl der ausländischen Touristen in West Sumatra bzw. Bukit Tinggi zu steigern, schlägt die Provinzregierung drei Reiseziele zu UNESCO offiziell vor. Dem Bürgermeister Bukit Tinggi, M. Ramlan Nur Matias, zufolge wurde der Vorschlag, diese drei Reiseziele als die Welterbe unter der Kontrolle von Vereinten Nationen im Bereich der Ausbildung, Wissenschaft und Kultur oder UNESCO durch das Netz der Staaterbe Indonesiens oder JKPI mitgeteilt, während die Sitzung der Organisation der Welterblichen Städte oder OWHC vom 7. bis 10. August 2016 in Bali stattfand. Diese drei Reiseziele sind Jam Gadang oder die Riesenuhr Gadang, Lobang Jepang oder japanische Höhle und Benteng Fort De Kok. Weil jeweilige Reiseziele die sehr groß und nah historische Bewertung für Indonesien haben. Wir hoffen, dass diese drei vorgeschlagenen Reiseziele können als der Teil von der Welterbe werden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das für heute. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen und auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musikregenbogen. Ein Programm, das Ihnen nicht nur traditionelle, sondern auch die moderne Musik aus Indonesien vorstellt. Heute präsentieren wir Ihnen einen indonesischen Sänger mit seiner tiefen männlichen Stimme namens Ihsan Tarore. Bevor wir Ihsan weiter erkennen, genießen Sie mal zuerst das Lied von Ihsan mit dem Titel Jadilah Pamungkasku oder Sei mein Schutzengel. Viel Spaß beim Zuhören.
Usman Ismail, boleh tepuk tangannya dulu?
Berhari-hari, bermenit-menit, berdetik-detik, kita telah bersatu. Tangis kecewa, tangis bahagia, menjadi kawan, menemani kita. Dan kini telah cukup waktu bagi kita untuk melangkah lebih jauh atas nama Sang Pencipta. Terimalah persembahan hatiku, cintaku ini sungguh-sungguh. Terima kasih telah jadi bagian hidupku, dan jadilah sebagai pendampingku. Mentari bintang, kemarau hujan, mengiringi perjalanan indah ini. Aku yakini hanya dirimu sampai ku tutup hidup. Dan kini telah cukup waktu bagi kita untuk melangkah lebih jauh atas nama Sang Pencipta. Terimalah persembahan hatiku, cintaku ini sungguh-sungguh. Terima kasih telah jadi bagian hidupku, dan jadilah pamungkasku sebagai Ismail, suara yang mana? Terimalah persembahan hatiku, cintaku ini sungguh-sungguh. Terima kasih telah jadi bagian hidupku. Ku.
Liebe Zuhörer, dieses vorgespielte romantische Lied erzählt über ein Liebespaar, das sich fest, hoch und heilig versprechen wird. Das ist das neueste Lied von Ethan, das in der Mitte 2016 veröffentlicht wurde. Seine Karriere begann in 2006, als er der Sieger von dem Prestige-Singen-Wettbewerb Indonesian Idol Season 3 wurde. An dieser Zeit war er noch 17 Jahre alt, trotzdem zeigte er seine Existenz in der indonesischen Musikindustrie mit der Veröffentlichung seines Soloalbums The Winner mit dem Hauptlied Bunga oder Blume. Vorher veröffentlichte Ethan mit einigen Finalteilnehmern ein Kompilationsalbum Tribute to Tony Kuswoyo. In diesem Jahr veröffentlichte Ethan außer das Lied Jadilah Pamungkasku auch ein anderes unterschiedliches Lied. Möchten Sie wissen, wie es lautet? Hören Sie mal direkt das andere neueste Lied von Ethan mit Denada mit dem Titel Pujaanku oder Meine Ehre. Viel Spaß dabei!
Aku jatuh cinta padamu, ku memujamu, ku suka dirimu, karena hanya dia, dia, dia menakluk hatiku. Kau dirimu, ku memujamu, kau dirimu perasaanku. Diam-diam ku ingin mendekatimu, dekat denganmu. Ku mengagumimu melebihi dari yang engkau tahu. Seribu purnama ku kan setia menunggu sampai semua indah denganmu. Aku jatuh cinta padamu, ku memujamu, ku suka dirimu, karena hanya dia, dia, dia menakluk hatiku. Aku terpesona hatiku, pujaanku, kamulah pujaan hatiku, kamu menakluk hatiku.
Semua diri ini bercela, namun ku pastikan rasa ini sempurna. Ku katakan ini, dengarkan dengan hati. Say it with me, now say you love me.
Say you love me.
Say love me.
Say you 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 love me. Walaupun semua diri ini bercela, namun ku pastikan rasa ini sempurna.
Dia, 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 dia,
Dieses Obi-Gelied bietet eine unterschiedliche Nuance an mit Denada als die Rap-Sängerin in diesem Lied und sie schrieb auch selbst die Rap-Lyrik. Außer als der Sänger wird er auch als der Schauspieler schon 6 Filme, in denen er spielte. Eines der Filme ist 9 Summers, 10 Autumns in 2013. In diesem Film, die von der Wirklichkeit genommen wurde, spielte Ethan als Iwan Setiawan, der Sohn von einem Vater aus der Apfelstadt Malang. Er wurde schließlich der Direktor in The Big Apple New York. Er singt auch das Soundtrack von diesem Film mit Dira Sugandi mit dem Titel Bawalah Kembali oder Bring Wieder. Dieses Lied spielen wir uns bald vor, weitergemacht mit seinem Siegeslied in Indonesian Idol 3 mit dem Titel Kemenangan Hati oder Der Sieg des Herzens. Wir beenden dieses Programm für heute mit diesen 2 Liedern. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören!
Masa bahagia yang telah terukir indah di hatiku. Satu masa telah kulewati, satu impian telah kuraih untukmu. Untukmu.
yang paling indah selain rumah kita. Tiada masa yang lebih indah selain bersama mereka yang tercinta.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Fon Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented inan Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Bersamamu dalam hatiku, setiap langkah ini begitu berarti mengubahku juga hidupku. Tidak mudah tuk lewati hari sulit tanpamu. Dan kau hadir saat tangis dan tawaku. Engkau ada dan telah menangkan hatiku. Semua cinta yang telah kau beri yakinkan aku bermimpi, dan kemenangan ini milik kita. Kadang ku merasa tak akan mampu melewati beratnya hari. Keyakinan
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.